Danke, Flo. Ich als Nicht-Techniker bewundere eh immer so, wie viel da an dieser Technik dran ist. Und danke fürs Umstöpseln. Jesus, meine Hoffnung lebt, war der letzte Vers aus dem Lied. Und ich würde gerne heute genau das mit euch besprechen. Vielleicht, und es ist mir bewusst, werde ich heute ein Thema ansprechen, was auch schmerzhaft ist. Aber manchmal muss man die Schmerzen anschauen, um Hoffnung zu bekommen. Und das ist mein Ziel. Ich möchte euch nicht wehtun heute, aber ich möchte euch Hoffnung und Schmerz geben. Mein Überthema ist, nimm deinen Platz am Tisch des Vaters, des himmlischen Vaters ein. Und mir ist sehr bewusst, ja, dass unser Blick auf unseren himmlischen Vater sehr gefiltert ist durch alle möglichen Menschen. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wir haben einige Lieder gerade gesungen über das, was Jesus getan hat. Und Jesus hat in Johannes 14, Vers 6 gesagt, und den Vers kennen wahrscheinlich viele von euch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und bis dahin kennen wir den Satz als Proklamation über unserem Leben, und das kennen wir. Was kommt als zweite Hälfte von diesem Vers? Die zweite Hälfte ist, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, der Weg und die Wahrheit und das Leben, was Jesus wiederhergestellt hat, ist, dass wir in Gemeinschaft mit Gott kommen können wieder. Das war vorher nicht möglich. Bevor Jesus nicht hier war, war es nicht möglich, dass wir mit Gott als Vater Gemeinschaft haben konnten. Und dieser zweite Teil ist dieses Wozu. Wozu? Nämlich, damit wir ein Recht haben, Kinder Gottes zu sein. Das ist auch ein Vers aus der Bibel. Denn wir haben das Recht, alle, die Jesus aufnahmen, haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und ein Recht zu haben, ist nicht unbedingt ein, ich wünsche mir das und ich muss mal gucken, ob der Vater mich aufnimmt, sondern das ist ein Recht. Wenn du an Jesus glaubst, hast du das Recht, Zugang zum Vater zu haben und einen Platz an diesem Tisch zu haben. Und jetzt ist es ganz spannend, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt mal durch die Reihen gehen würde, keine Angst, ich tue es nicht, ja, nicht aufspringen und gehen, aber wenn ich jetzt mal durch die Reihen gehen würde und sagen würde, was macht einen guten Vater aus, dann würdet ihr unabhängig davon, ob euer Vater anwesend war oder nicht anwesend war, ob euer Vater gut oder schlecht war, sich bemüht hat, aber es ihm nicht gelungen ist oder doch ein toller Papa gewesen ist, würdet ihr unterschiedlich, aber doch jeder eine Antwort wissen. Und ich habe gestern eine Umfrage gesehen, wo ganz spontan Menschen gefragt worden sind, was macht ein Vater aus? Und die haben Dinge geantwortet wieder wie, perfekter Vater macht aus, dass ich einfach Kind sein darf. Dass ich einen Mann habe, der Weisheit hat, den ich fragen kann, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Einen Menschen, der bedingungslos liebt, stark ist, dem ich vertrauen kann, der mir Geborgenheit gibt, der mir Sorgen abnimmt, wo ich mir nicht überlegen muss, ob der Kühlschrank morgen frei schon voll ist oder nicht, sondern ich kann mich einfach an den Tisch setzen und ich weiß, es gibt was zu essen mit einer Selbstverständlichkeit. Diese Eigenschaften haben Menschen, die sehr unterschiedlich von ihrer Berufswahl sind, geantwortet. Und dieses Thema geht mir deswegen so durch den Kopf. Joni hat jetzt zwei Predigten über den Heiligen Geist, ich war lange nicht da, ich habe ein bisschen war unterwegs. Drei Predigten über den Heiligen Geist gesprochen, und in der Zeit ist mir so nochmal bewusst geworden, dass Gott als Vater auch eines dieser dreieinigen Göttlichkeiten ist. Und ich möchte erstmal bei dem Menschlichen anfangen. Ich habe diese Woche mit einem jungen Mann gesprochen, dessen Vater, den gab es, der war aber nicht anwesend. Also der hat viel gearbeitet, wenn er am Wochenende nach Hause kam, hatte viele Dinge zu tun, nur nicht sich mit dem Sohn zu beschäftigen. Und ich habe ihn in der Zeit gefragt und habe gesagt, was würde denn ein guter Vater sein für dich? Und er hat überlegt und hat gesagt, ich kann da nicht hinfühlen. Ich weiß das von meinem Kopf her. Ich weiß theoretisch, wie ein guter Vater sein soll. Aber von meinem Gefühl her habe ich keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Und er hat weiter erzählt über seine Geschichte. Und plötzlich kam er an einen Punkt, wo er erzählt hat, dass er eine Zeit in Afrika war mit einem Mann, der etwas älter war als er. Und plötzlich haben seine Augen angefangen zu leuchten. Von jetzt auf gleich, er war erst ein bisschen desinteressiert und auf einmal haben seine Augen angefangen zu leuchten, als er über diese Zeit mit diesem Mann gesprochen hat. Und ich habe ihn gefragt, was bewegt dich gerade? Was war dieser Mann für dich? Und er hat gesagt, dieser Mann war voller Liebe und ich durfte einfach sein. Deshalb darf er bis heute in mein Leben sprechen. Also, dieser Mann, den kannte er vorher nicht, hat in ihm was bewirkt, was er nicht kannte vorher. Das war da, das war angelegt, das ist nicht in der Entwicklung mit seinem eigenen Vater entstanden. Und irgendwann trifft er aus diesem Mann schon als junger Erwachsener und dann wird genau dieser Kanal freigelegt. Und so sind wir alle. Jeder, der, und wir haben alle Eltern, ja, sonst wären wir hier nicht, Erfahrungen gemacht haben mit unseren Eltern, ob gute oder vielleicht nicht so gute, haben im Innersten eine tiefe Sehnsucht, nach diesem Moment gesehen zu sein, anerkannt zu sein und einfach ich sein zu dürfen. Jetzt gibt es ein Problem, denn egal wie gut du Eltern erlebt hast oder du bist selbst Eltern, ich weiß selber, dass ich vieles weitergeben konnte, aber nicht alles. Ich habe Fehler gemacht. Was machen wir denn mit den Punkten, die nicht gelungen sind oder die wir selber nicht erlebt haben? Keine gute Partnerschaft, keine gute Freundschaft. Und ich habe wirklich gute Freundschaften und ich habe wirklich einen guten Partner. Kann nicht zu 100% das füllen, was ich brauche. Das funktioniert nicht. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt plötzlich keine Freundschaften mehr pflegen sollen und plötzlich nicht mehr verheiratet sein sollen oder mit unseren Eltern nichts mehr zu tun haben sollen, das meine ich damit nicht, sondern einfach mal zu hören, in euch zu hören, es fehlt uns immer eine Nuance. Und ich sage euch mal 4 Punkte und ich möchte euch damit eigentlich verkörpern, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Ich spreche jetzt nicht für die, die gerade merken, oh, das trifft eine ganz tiefe Wunde, sondern ich spreche zu jedem von uns, denn ich sitze auch mit euch in diesem Boot. Der Einfluss von Eltern, und ich nehme nur 4 Punkte von den vielen, die es gibt, und ich sage jetzt ganz bewusst Eltern, nicht, dass die Väter jetzt denken, oh, jetzt spricht diese Frau zu uns Vätern und jetzt haben wir ein Problem. Nein, Gott hat uns als Mütter und Väter und Männer und Frauen in seinem Bilde geschaffen. Das heißt, in ihm ist ganz viel Väterliches und Mütterliches vereint. Deswegen spreche ich hier zu jedem. Bei einer Persönlichkeitsentwicklung von Kindern braucht es zum Beispiel, dass das Kind so viel Urvertrauen hat, dass es anfängt zu erkunden. Dass es anfängt, Dinge mal auszuprobieren und zu sagen, wenn ich jetzt irgendwas mache, mal so die Grenze austesten, die vielleicht nicht so 100% ist und weiß, dass es wieder nach Hause kommen kann. Dann probiert es sich aus, es entwickelt sich weiter, es fängt an, Ideen zu finden für das, was es ist. Und immer in der Wechselwirkung, ich probiere mich ein bisschen aus und mal gucken, ob es gelingt oder nicht und dann kann ich nach Hause kommen und im besten Fall wünscht sich das Kind, dass der Papa oder die Mama sagt, wow, das hast du gut gemacht. Und jetzt guckt mal auf euer heutiges Leben. Vertraust du Gott, dass du Glaubensschritte machst, die ein bisschen risikobehaftet sind, wo es aufhört, dein eigenes zu sein, hin zu dem, wo wir aufhören, nur noch unseren Sicherheitsrahmen zu haben, hin zu, es ist ein Risiko, ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. meins aufhört und Gottes anfängt, kannst du für dich mal überlegen, bist du bereit, diese Bereiche zu entdecken? Wenn nicht, hast du da Mangel. Dann das zweite Bild ist ein positives Selbstbild. Wer bin ich eigentlich? Welchen Wert habe ich? Denke ich schlecht über mich oder gut über mich? Höre ich mir manchmal beim eigenen Denken zu und denke, hui, was habe ich denn jetzt selber über mich ausgesprochen? Das ist etwas, was Eltern prägen. Ja, wenn ein Papa seiner Tochter sagt, du siehst toll aus, dann wird sie sofort noch viel schöner. Ja, also sie war vorher schon schön, aber in dem Moment, in dem er das sagt, dann unsere drei Töchter, wenn mein Mann das gesagt hat, ja, also die sind dann nochmal für den Spiegel gegangen und haben gesagt, ja, er hat recht. Oder wenn man den Jungs sagt, hey, das hast du richtig klasse gemacht, dann macht das was mit denen. Aber hör dir selbst mal zu, traust du dir Dinge zu und hör dir mal zu im Alltag, wie du über dich denkst. Glaubst du, dass du gut bist? Glaubst du, dass du gut genug bist? Dass du schön bist? Dritter Punkt ist, die Eltern zeigen ein, was Beziehungsfähigkeit und Sozialisierung ist. Und da geht es darum, im Außen einen Stand zu haben. Und da könnt ihr auch gucken, habt ihr, wenn ihr in eine Diskussion reinkommt oder vielleicht verschiedene Meinungen habt, bewegt ihr euch wie so ein Fähnchen im Wind, dass ihr einmal die eine Meinung annehmt und sagt, ja, der hat schon recht. Und dann geht ihr zum Nächsten, der erzählt euch was anderes und dann denkt ihr, ja, der hat auch recht. Wie geht's euch damit? Oder könnt ihr einen Konflikt gehen mit einem Stand in eurem Herzen, wo ihr wisst, was eure Meinung ist und Konflikte aushalten? Das ist etwas, was man zu Hause lernt. Oder vermeiden wir eher diese Dinge? Dann das vierte ist, bin ich Mann und Frau in meiner Geschlechterrolle? Das legen zum großen Teil unsere Eltern in uns hinein, wenn ich gut als Mädchen so bin, wie ich bin. Ich habe als Mädchen total gerne Fußball gespielt. Jetzt würde man sagen, klischeehaft, das machen nur Jungs. Quatsch, ich fand es gut. Ich habe auch nicht mit Puppen gespielt, sondern mit Autos. Und das war eine Zeit lang ein bisschen kritisch bei uns zu Hause und irgendwann, ich konnte mit Puppen nichts anfangen. Ja, und dann haben meine Eltern dann doch mir immer wieder einen Ball geschenkt, weil sie wussten, dann bin ich doch glücklicher. Und es war okay. Ich war halt ein fußballspielendes Mädchen. Es war aber nicht schlimm. Aber wenn da Klischees passieren und man versucht dann das Geschlecht irgendwie, weil man das nicht so gerne möchte, dann macht das was. Wenn du dir wünschst, dass dir deine Identität zu 100% bewusst ist und du ganz in dir ruhen kannst, dann kann das durchaus sein, dass dieses Bewusstsein effektiv und heute vielleicht 70% ist oder 30% oder vielleicht auch nur 2%. Jetzt seht ihr, von 100% bis 70 oder von 100 bis 40 oder von 100 bis 2, da entsteht ein Zwischenraum. Und wir haben aber diese Sehnsucht in uns, diese 100% zu haben. Und wenn einer von euch sagt, ach, mir reichen die 50 total, ja, dann braucht er eigentlich die 100%. Ich glaube nicht, einer hier im Raum sitzt und sagt, ach, so mit den Zweien, das ist schon völlig okay. Denn ihr werdet merken, dass ihr im Alltag, im Leben versucht, diesen Zwischenraum aufzufüllen. Und ich sage euch mal ein paar Beispiele. Da kann man zum Beispiel total arrogant und stolz sein. Nämlich, ist nämlich ganz cool, wenn man arrogant und stolz ist jemand anderem gegenüber, dann macht man andere klein, dafür ist man ein bisschen besser und damit ist dann unser Selbstwert gefüllt. Oder man bringt unglaublich viel Leistung, um Anerkennung zu machen. Ich habe ein tolles Auto, ich habe ein tolles Haus, ich habe viele Kinder, ja, gibt es auch. Oder solche Geschichten. Und wenn ich damit hausieren gehe, ja, dann was will ich denn damit? Wozu mache ich das? Ich mache das, damit sagen, wow, krass. Und damit bekomme ich Anerkennung. Da fülle ich mich mit dem, was mir fehlt. Ganz unbewusst, das mache ich nicht, indem ich vorher überlege, ah, jetzt fülle ich mal meinen Selbstwert. Das machen wir ganz unbewusst. Oder Süchte, oder wenn wir mit anderen Menschen flirten, was macht das mit uns? Also, wenn ich jetzt hergehen will, nach 28 Jahren Ehe, und ich fange an, mit anderen Männern zu flirten, dann, was mache ich? Ich teste doch aus, wie ich ankomme. Ich versuche, in den Blicken von anderen zu lesen, wer bin ich, wie finden die mich? Und damit fülle ich meinen Selbstwert. Das sind mal so die Beispiele. Und ihr könnt ja mal in euch hören, was bei euch ist. Da könnte man jetzt die Liste fortsetzen. Wir haben einen Mangel. Und in Römer 8, Vers 15 steht, denn der Geist, den ihr empfangen habt, und da ist von dem Geist, von dem Heiligen Geist, der, von dem Geist Gottes die Rede, macht euch nicht zu Sklaven, sondern sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht lebt. Das macht er nicht. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn ruft ihr, wenn ihr betet, Abba, Vater. Und dieser Vers gibt so zwei Dinge her. Einmal den Sklavengeist. Was ist der Sklavengeist? Wenn ich tue, um Anerkennung zu bekommen, versuche ich, meinen Wert bei Gott höher zu machen. Und das kann sich ganz, ganz geistlich und fromm anhören, nennt sich aber Religiosität und hat nichts damit zu tun, was ich hier meine und was Gott meint. Wenn ich mache aus meinem Unwert heraus, dann bringe ich mich in eine Not, weil ich versuche, bei Gott den Wert zu vergrößern. Und Leute, das funktioniert nicht, weil unser Wert immer gleich ist. Bei ihm ist unser Wert gleich. Wir mühen uns umsonst ab. Das ist unglaublich kompliziert und das kann dahin führen, dass wir geistlichen Missbrauch erleben, weil vielleicht der eine in Leitungsposition einen Unwert hat oder einen niedrigen Selbstwert hat und vielleicht denkt, ich könnte jetzt mal dem anderen sagen, wie blöd er ist. Und derjenige, der wenig Wert hat und sich das anhört, das auch noch nimmt, ungefiltert. Und da passieren ganz viele Dinge im Zwischenmenschlichen, wenn wir diesen Wert nicht füllen lassen. Prüf bitte mal, und das finde ich ganz wichtig, denn wir haben einen Mittler bekommen. Und darüber hat Joni drei Sonntage gesprochen. Einen Mittler zwischen uns und den Menschen, den Heiligen Geist. Und wenn ihr irgendwas hört, wo euer Geist im Innen sagt, Vorsicht, Achtung, ich fühle mich nicht wohl damit, dann geht her und sprecht mit dem Geist und dem Vater und sagt, stimmt das überhaupt? Stimmt das mit dem überein, was du mir sagen möchtest? Und dann gibt es den zweiten Teil des Verses, wo steht, wenn wir aber den Geist Gottes haben, dann sagen wir aber Vater. Und vielleicht versteht ihr das Wort aber als Papa und als ich nachgeguckt habe, stimmt es und es stimmt auch nicht. Und an diesem Wort kann man so dieses erfahren, was Gott eigentlich ist. Aber heißt übersetzt zum einen Ehrfurcht vor der Größe und Autorität des Vaters und auf der anderen Seite Nähe, Intimität und Beziehung. Und jetzt merkt ihr schon, da ist ein Spannungsfeld. Da ist ein Spannungsfeld. Und als Jesus das gesagt hat, dann war das revolutionär, weil die Menschen, die dazugehört haben, kamen aus folgender Geschichte. Bis dahin durfte der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste. Das war so der Ort, wo Gottes Gegenwart kam. Und da wurde der Hohepriester ausgewählt und er wurde ausgestattet mit so Glöckchen unten am Rock und einer Schnur. Und wenn der einmal im Jahr ins Allerheiligste ging, dann standen die anderen im Vorzelt und lauschten, ob die Glöckchen noch klingen. Und wenn das nicht passierte, wussten sie, er ist entweder ohnmächtig oder tot umgefallen und dann haben sie ihn mit dem Seil rausgezogen. Sie haben sich nicht getraut, hinter den Vorhang zu gehen. Daher kamen die Menschen, zu denen Jesus das gesagt hat. Und er sagt, Leute, das braucht ihr nicht mehr, da gibt es noch eine andere Seite, die ich jetzt durch meinen Tod wiederhergestellt habe. Nämlich, dass ihr Beziehung haben dürft und Nähe. Und ich glaube, dass wir ganz oft nur eine Seite glauben. Ich habe so Phasen in meinem Leben gehabt, da habe ich eine Seite geglaubt und gelernt, und zwar die Macht und Autorität, und habe das total verwechselt mit Manipulation, weil ich das an Menschen ausgemacht habe. Und als ich das nicht mehr wollte, habe ich nur noch die Seite von Papa genommen, der nämlich für mich Nähe zeigte. Und irgendwann habe ich verstanden, und da bin ich froh, dass es nicht nur von meinem Kopf her ging, sondern von meinem Herzen, dass beide Seiten relevant sind. Und manchmal, und ich weiß nicht, wer bis jetzt gedacht hat, oh, das Thema kenne ich schon. Ja, und ich habe jahrelang so gelebt, bin ganz christlich sozialisiert groß geworden, dass ich hier alles wusste. Ja, ich wusste alles, wie das so ging, Gott als Vater und Heiliger Geist, wusste ich nicht so genau, aber Jesus, das war völlig klar. Aber hier war eine Blockade zwischen, und diese Blockade war, was habe ich erlebt in meinem Leben? Und diese Blockade musste ich peu à peu ausräumen, vielleicht meinen Blick auf Gott, den ich total gespiegelt habe mit den Blicken auf Menschen, die mir Glauben vorgelebt haben. Oder Verletzung, wo ich gesagt habe, ich habe das total vermieden, da wollte ich nicht mehr hingucken. Und ich habe angefangen, und ich möchte euch ein Zeugnis von mir geben. Das ist ein paar Jahre her. In dieser Zeit habe ich gelernt, oder nicht gelernt, weil das ist hier, gefühlt, was es bedeutet, dass Gott beide Seiten hat. Und ich erzähle euch eine Geschichte von mir, die wahrheitsgemäß ist und mir passiert ist, und es könnte unter Umständen ein bisschen emotional für mich sein. Ich habe es heute nochmal durchgelesen und ich merke, das berührt mich, aber genau das ist, ist ja das, was passiert ist. Also es ist von meinem Kopf ins Herz gerutscht. Die meisten von euch wissen, dass wir zwei Mädchen adoptiert haben, und das Prozedere ist, wenn man Kinder adoptiert, dann geht man zu einem Notar, muss vorher schon einige Tests durchlaufen haben und geht dann mit seinem Wust an Papieren dahin, und dann sagt man dem Notar, wir möchten gerne ein Kind adoptieren. Und dann sagt der, okay, ich guck mal durch, ich gebe das zum Amtsgericht, zum Familiengericht, die müssen dann letztendlich entscheiden. Jetzt haben wir so ein bisschen eine ungewöhnliche Situation gehabt. Wir hatten schon ein Kind, die Sarah, damals adoptiert, die Adoption war durch, und wir wollten, Gull, sorry, dass ich über dich spreche, aber du gehörst zu meiner Geschichte, adoptieren. Und dann war das gleiche Prozedere, und bei Sarah, als Geschwister, ging das relativ einfach, was man so einfach nennt, und wir gingen in der Annahme dahin, dass das ähnlich einfach ist. So, und dann ging das Prozedere los, dass wir so alle paar Monate eine Nachricht vom Amtsgericht bekam zum Notar, der wieder bei uns landete. Es fehlt ein Zettel, eine Unterlage. Jetzt sind Unterlagen in Deutschland und in Afghanistan ein Großweltenunterschied, nämlich da gibt es sie nicht, hier sind sie da. Also mussten wir mit ganz viel Aufwand die Unterlagen besorgen, haben sie wieder brav zum Notar gebracht, der hat sie zum Richter gebracht. Nach ein paar Monaten kam ein Brief, es fehlt noch etwas. So haben wir das Monate für Monate gemacht. Wir hatten eine Heerschar an Betern, aber kennt ihr das? Wenn nicht direkt was passiert, dann wird die Heerschar an Betern ungeduldig. Das heißt, jeden Sonntag kamen die Leute auf mich zu und sagten, na und? Habt ihr schon Bescheid? Und ich so, nee, haben wir nicht. Es hat mich genervt. Dann kam die Phase, dass er, du musst da anrufen, du musst mal richtig Druck machen. Ruf doch direkt mal beim Richter an, schreib mal eine richtige Mail, das kann doch nicht sein. Und das war dann die Phase, wo ich zu Hause saß und echt gefrustet war. Von der Zeitspanne, das Ganze, was ich erzähle, ging 6 Jahre. So, und ich habe zu Hause gesessen, ich weiß, wir kamen aus dem Gottesdienst Sonntag, und ich war so gefrustet, weil plötzlich die Menschen, die hinter uns standen, uns angefeuert haben, keine Geduld mehr hatten. Und ich irgendwie auch nicht mehr. Und ich wollte natürlich Gul die Sicherheit geben, die sie gebraucht hatte. Aber wir waren völlig abhängig. Das heißt, mein Menschliches war zu Ende. Ich saß zu Hause und habe zu Gott gesagt, Gott, es wäre echt eine gute Zeit, wenn diese Woche die Unterlagen kämen. Und dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen und habe einen Vers gelesen, Jesaja 40, Vers 22. Gott thront über der Erde, Menschen erscheinen ihm wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel wie einen Schleier und bereitet ihn wie ein Wohnzelt aus. Und Achtung, jetzt kommt der Satz. Er macht die Großen dieser Welt wirkungslos und die obersten Richter zunichte. Ein bisschen weiter steht, dann weißt du denn nicht, hast du es noch nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt und müde. Sein Verstand ist unergründlich und er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Und das war so ein Punkt, wo ich verstanden habe, Gott ist für mich. Er ist für mich. Er steht total über den Dingen. Der hat das in Kontrolle. Und gleichzeitig habe ich so einen Frieden gespürt. Er war so nah bei mir. Und ein paar Tage später rief mich der Notar an und sagte, Frau Timmler, ist was ganz Schlimmes passiert. Oh, ich denke, nein. Er sagte, ich muss mit Ihnen sprechen, es hilft ja doch nichts. Der Richter ist plötzlich versetzt worden. Von heute auf morgen ist er versetzt worden und jetzt fangen wir das Ganze von vorne an. Und ich sah am Telefon, und er hat jetzt wahrscheinlich einen Aufschrei erwartet, ganz ruhig gewesen, wusste, Gott ist in Kontrolle. Er hat mir ein paar Tage vorher gesagt, es ist ihm ein leichtes, Richter abzusetzen. Und er sagt im Nebensatz, und Frau Timmler, der Neue, der da kommt, da weiß ich jetzt schon, der winkt das nicht durch. Okay, habe ich gedacht, dann muss Gott noch einen Richter versetzen. Und ich habe in der Gewissheit ein paar Jahre gelebt, zu wissen, dass Gott in diesem Amtsgericht die Kontrolle hat. Und irgendwann, der Notar, der war lauter Verzweiflung, weil er hat selbst Kinder adoptiert, er wusste, wie sich das anfühlt, rief er mich wieder an und sagte, Frau Timmler, jetzt ist der Super-GAU passiert, weil jetzt schicken sie eine direkt von der Uni hier hin. Die hat von nichts eine Ahnung und die will sich ja erstmal einen Namen machen hier und die wird nicht risikoreiche Dinge entscheiden. Und ich hatte wieder Frieden. Und ein paar Tage später rief diese junge, unerfahrene Richterin an und sagte, Frau Timmler, ich habe mir Ihre Akte angeguckt und es ist eine Unverschämtheit, dass sie immer wieder unter den Stapel gerutscht ist. Es geht doch hier um Kinder. Ich wünsche, dass Sie mal vorbeikommen und Ihre Geschichte erzählen. So, und dann sind wir da hingefahren, haben ihr die Geschichte erzählt und dann war ein paar Tage später auf eine ganz kuriose Art und Weise, nämlich drei Wochen vor deinem 18. Geburtstag, haben wir die Unterlagen gehabt. Rechtzeitig, nach 6 Jahren. Und diese Zeit hat mir so, so geholfen, Gottes Größe zu verstehen und gleichzeitig das, wo er bei mir war. Und er hat damit Geschichte geschrieben, nämlich bei uns, bei Gul, bei unserer Gemeinde, bei der Richterin, die habe ich letztens wieder getroffen, in einem anderen Gerichtsverfahren. Und ich kam dahin, und das ist jetzt ja auch wieder viele Jahre her, und sie sah mich, ging durch die Leute, grüßte mich und sagte, schön, Frau Timmler, dass Sie da sind. Und da hat mit dieser Frau hat das was gemacht, diese Geschichte. Ja, wir haben uns auch lange nicht gesehen. Und ich glaube, wenn wir risikoreiche Dinge tun, oder wenn wir mit unserem Ende, wo unser Ende ist, und das kann ja ganz viele Bereiche sein, das kann schon im Alltag anfangen, da können vermeintlich Dinge sein, die wir hier gar nicht sehen. Vielleicht sitzt ihr hier und zeigt auch etwas anderes, als ihr zu Hause lebt. Es ist okay, solange ihr nicht Gott was anderes zeigt. Das ist wichtig. Und diese Geschichte, die ich gerade von mir erzählt habe, hat diese Blockade vom Kopf zum Herz geöffnet und viele andere Geschichten auch, die dann in dieser Zeit passiert sind. Und ich wusste, wenn ich an seinen Tisch komme, dann ist es erstmal okay, dass ich bin. nehme ich mit allem Koma, mit allem Frust, mit allem, was ich so mitbringe. Ich darf erstmal sein und er hat die Lösung. Und wir haben letztens, als wir zusammen waren, Pfingsten, über diesen Vers gesprochen, das aus Psalm 23, dass Gott uns, oder David sagt, dass Gott uns seinen Tisch deckt im Angesicht der Feinde. Und das ist so ein Punkt. David hatte, seine Umstände haben sich nicht unbedingt geändert. Aber er wusste, in diesen ganzen Umständen ist ein Tisch bereitet mit allem, was ich brauche. Und um die Dinge muss ich mich nicht kümmern. Ich kann mich nur dran setzen. Und dieser David hat später Folgendes gemacht. Zu der Zeit, als er den Psalm geschrieben hat, war er verfolgt von Saul. Und ein bisschen später, und die Geschichte liebe ich, sitzt er als König im Palast und sagt zu seiner Dienerschar, lebt eigentlich noch irgendjemand aus der Familie von Saul und Jonathan? Und ganz ehrlich, wenn ich David gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich die Frage gestellt habe, weil das Risiko, wenn da noch einer lebt, ist ja nicht unbedingt klein, dass diese Menschen nicht gut auf ihn zu sprechen sind, weil das ist ja eine königliche Dynastie, die aber keine Zukunft hatte. Aber der David sagt, ich wünsche mir, dass ihr mal guckt, ob da noch jemand lebt und einer der Diener sagt, ich weiß, da gibt's noch den Mephibosheth, das ist der Enkel vom Saul und der Sohn von Jonathan, der ist verkrüppelt und er lebt in einem Ort Lobada. Lobada heißt ohne Weide oder Niemandsland. Und David sagt, bringt ihn zu mir. Und dann gibt es diese Begegnung, dass Mephibosheth zu David kommt und der Mephibosheth vor David auf die Knie fällt und sagt und ihm huldigt und mit dem Gesicht auf der Erde und sagt, ich bin nichts, ich bin ein Hund, sagt er. Und David sagt, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen. Und ich will dir das ganze Ackerland deines Vaters Sauls zurückgeben. Und du sollst täglich an meinem Tisch essen. Und dann fällt der Mephibosheth wieder hin und sagt, ich bin nur ein Knecht. Ich kann das nicht. Ich bin ein toter Hund. Der kam aus dem Niemandsland. Der hatte einen großen Zwischenraum. Der hat körperlich große Probleme gehabt, der war ausgestoßen, der hatte keine Familie mehr, aber er kam aus einem königlichen Rang. Und diese beiden Blicke, die da aufeinander gehen, nämlich die des von David, der total barmherzig ist, ist vergleichbar mit dem, wie Gott uns anschaut. Und manchmal sind wir wie der Mephibosheth, wo wir sagen, pff, wir sind es doch überhaupt nicht wert. Und es ist okay. Und dieser Enkel von Saul darf jeden Tag am Tisch sitzen. Er war immer noch verkrüppelt. Er war nicht von jetzt auf gleich geheilt oder konnte bis jetzt von jetzt auf gleich was tun, sondern es jeden Tag hatte er am Tisch des Königs. Dafür hat er nichts getan. Und diese Geschichte spiegelt so das wieder, was wir bei Gott haben. Wir fühlen uns vielleicht manchmal verkrüppelt, wir fühlen uns kaputt, wir fühlen uns auch vielleicht bestohlen von vielen Dingen. Aber am Tisch des Königs ist Platz. Und ich habe in der Vorbereitung immer so ein Bild gehabt von einem riesenlangen Tisch, wo manche Plätze besetzt sind und manche nicht. Und ich habe gemerkt, wenn ich darüber nachgedacht habe, über die freien Plätze, hat mir mein Herz geblutet. Weil ich gemerkt habe, die sind alle reserviert. Es geht nicht darum, dass ich mir irgendeinen der Plätze erkaufen muss, sondern diese Plätze sind reserviert für dich und mich und jedem Einzelnen. Da muss nicht, wenn der eine kommt, der andere gehen. Ich habe so gedacht, es ist nicht wie in der Fankurve vom Stadion, ja, wo du Fan bist von, ich habe keine Ahnung vom Fußball, von Bayern München. Und jetzt sind die gut und das ist doof. Also bin ich nächstes Jahr Fan von Frankfurt, keine Ahnung. Ja? dann mache ich so eine, ne, dann reserviere ich meine Sitzplätze für ein Jahr und dann denke ich, das war jetzt nicht so glücklich, dann nehmen wir nächstes Jahr. Und dann wird jemand anders den Platz einkaufen. So ist es nicht. Dein Platz ist an diesem Tisch reserviert. Und wenn du den nicht einnimmst, bleibt er leer. Und als ich diesen Tisch gesehen habe, habe ich gemerkt, das, was ich so erlebt habe, ich wünsche mir so, dass ihr das auch erlebt, dass wir gemeinsam an diesem Tisch sitzen. Und ich glaube, dass Gott rumhergeht und sagt, wo sind die Kinder, die hier fehlen am Tisch? Wo sind meine Kinder, die hier am Tisch fehlen? Und er wird in Schlammgruben gehen und er wird in Zerbrochenheit und Angst gehen und er wird dorthin gehen, wo du bist und dich anschauen und sagen, komm, komm an meinen Tisch. Und dadurch werden wir diese 100% Identität bekommen. Du kannst dich abmühen oder du kannst es lassen. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt nach Hause gehst, die Füße hochlegst und dein Leben lang nichts mehr machst, weil ich glaube, dass wenn wir in dieser ehrlichen Identität, so heißt das Wort, baden, werden wir uns wünschen, dass die Plätze gefüllt werden. Dann werden wir hingehen und sagen, der Platz neben mir ist frei. Ich möchte, dass diese Person, die da eigentlich den Platz hat, den Platz einnimmt. Und da merke ich, da brennt mein Herz für. Guckt auf Menschen und fragt euch, ob sie ihren Platz an dem Tisch mit einnehmen. Ein großes Herz, Gott hat ein großes Herz für Waisenkinder. Und Waisenkinder sind wir manchmal alle. Hier geht es nicht darum, dass menschlich keine Eltern da waren, sondern dass wir mit einem Waisenkinderherz leben. Und in Hosea 12, Vers 8 steht, oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim, wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Schon bei dem Gedanken darin bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Gott bricht das Herz darüber, wenn seine Kinder nicht am Tisch sitzen und wie Waisenkinder durch die Welt streunen und sagen, wo finde ich denn mein Zuhause, wo finde ich das, was ich suche. Unsere Verlassenheit und unsere Ängste und unser Entwurzeltsein rührt ihn und weckt Mitleid. Und ich habe noch, dann komme ich auch zum Ende, ein väterlicher Blick ruht auf dir. Das, nimm das bitte persönlich. Nicht fordernd, nicht enttäuscht, nicht gelangweilt und nicht bedrohlich, sondern liebevoll, beruhigend, wertschätzend und ermutigend. Bei ihm darfst du einfach sein. Und wenn wir gleich in den zweiten Lobpreisblock gehen, dann denk mal darüber nach, über Zephania 3, Vers 4, 17, wo steht, der Herr, dein starker Gott, und das ist die eine Seite, dein Retter ist bei dir. Und dann ist die andere Seite, begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Es sind beide Seiten beschrieben. Einerseits, Gott ist stark und ist ein Retter. Und andererseits wird jeder von euch durch ihn heute einen liebevollen Blick bekommen. Wir können uns wegdrehen und ganz beschämt gucken und sagen, nee, schau mich nicht an, weil ich bin wie Mephibosheth, ich bin es nicht wert. Der Blick wird der gleiche sein. Und ihr dürft, wir haben hier gleich ein offenes Mikro im zweiten Lobpreisteil. Wenn ihr etwas erlebt habt, wo von hier die Dinge nach hier gerutscht sind, dürft ihr gerne berichten. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch zu mir kommen. Ich bete gerne für euch, vielleicht für eine Blockade, die euch aufhält, das Wissen ins Herz zu bringen. Ich bleibe hier vorne sitzen und wenn ihr mögt, dass ich für euch bete, dann kommt gerne zu mir und bin gerne bereit, mit euch an den Tisch des Papas zu gehen und euch mitzunehmen an das Schöne, was mir so wertvoll geworden ist.